Weil alles am Kredit hängt, und damit komme ich zum nächsten Kapitel, nämlich zum Finanzkapital, dass sein Dienst versagt, weil seine Spekulation zusammenbricht. Ich will was über Gründe und Verlaufsformen eben sagen. So viel ist klar, weil alles mit Kredit wirtschaftet, entscheiden auch die Geldzentralen darüber, wie weit der Kreditbedarf der Unternehmen befriedigt wird, wie ihr Kapital wirtschaftet. Und zwar entscheiden das diese Geldzentralen, das Finanzwesen, nach Gesichtspunkten ihres eigenen Geldgeschäftsbedarfs, nach eigenen Kalkulationen. Und die sind alles andere als, naja, im landläufigen Sinne vernünftig, aber sehr konsequent. Weil der Dienst des Finanzwesens ist selbstverständlich, wie alles in dieser Gesellschaft, wo jeder Dienst zugleich ein Geschäft ist, eben auch der Kreditdienst kein Zweck, sondern ein eigenes Geschäft, eben ein Mittel für Wachstum, und zwar des Finanzkapitals. Ich will ein paar Ausführungen zur Eigenart dieses Geschäfts machen, die vielleicht dann im Einzelnen nicht ganz einfach sind, aber notwendig sind, um eben zu verstehen, inwiefern und wie hier ein Geschäftswesen eine Akkumulation zustande bringt, die dann diese verheerenden Wirkungen erstens auf sich selber und zweitens auf die anderen Bereiche der Wirtschaft hat. Also die erste Eigenart dieses Finanzgeschäfts besteht darin, dass hier unmittelbar eine Aneignung von Geld stattfindet, ein Plus zustande kommt, ohne dass überhaupt selbst was produziert wird, ohne, wenn man so will, Umweg über die Produktion. Wie geht das? Ganz einfach. Wie geht das, Geldansprüche, Vermehrung zu produzieren, ohne überhaupt irgendwas zu produzieren? Eben durch den Kreditdienst, eben dadurch, dass man den Kreditbedarf, die Geldnotwendigkeiten der sonstigen Gesellschaft bedient und sich daran bereichert. Den privaten Kapitalmangel der Geschäftswelt, der aus ihrem Bedarf nach immerzu lohnender Anlage erwächst, diesen Mangel, Geldmangel beheben, also die Schranke des Privateigentums für die Kapitalisten aufheben durch Kredit, das kostet halt. Und insofern und mit dieser Kost schmarotzen die Finanzen an dem, was ansonsten an produktivem Getriebe stattfindet. Aber was heißt das schon, schmarotzen, also dieser etwas moralisch klingende Anwurf, was heißt schon sich bereichern, ohne was zu produzieren? Es ist eben der überlassene Eigentumsanspruch an Geld, das verfügbar machen, das zur Verfügung stellen, was da als Bereicherungsquelle taugt, und so absonderlich ist das ja auch nicht. Wenn ja schon das Produzieren selber, das Kapitalistische, auch bloß Mittel ist zur Aneignung, zur privaten Aneignung von Reichtum, um Eigentumsansprüche zu produzieren und sogar im Kredit der vorweggenommene Zugriff auf Reichtum ist, der noch gar nicht produziert ist. Also der Kreditieren kostet Zins. Und dieser Zins ist ein Anrecht, der pur aus dem Eigentum an Geld erwächst, das man zur Verfügung überlässt. Und das ist eben die originäre, erste eigene Weise, Geld als Zugriffsmacht auf mehr zu benutzen, soweit dem Geld die Qualität der Vermehrung, ihre nützliche Anwendung quasi natürlich eingeschrieben ist. Dieses Geschäft beruht per se auf einer Spekulation. Da rechnen nämlich die Kreditgeber wie auch Nehmer selbstverständlich auf den Erfolg in der Konkurrenz, den sie mit dem zur Verfügung stellen von Kredit stiften. Dabei garantieren sie ihn selber gar nicht. Und zugleich ist auf der Seite des Kreditgebers bekanntlich ja auch eine ziemliche Gleichgültigkeit unterwegs gegen das, was mit dem Kredit dann zustande gebracht wird, weil auf seiner Seite existiert ein Rechtsanspruch, der immerhin bis zum Ruin des Kreditnehmers, der reicht, wenn der seine Kredite nicht bedienen kann. Das wie und wie sehr sich da der Kreditgeber um das kümmert, was mit seinem Kredit angestellt wird, die Begutachtung des Kreditnehmers als seine Geschäftsquelle passiert so und so weit, dass er nach dessen Verlässlichkeit fragt, dass er sich überlegt, wie viel Geld er dem verfügbar machen will, wie viel Plus er sich also da ausrechnet. Und diese Spekulation, also diese Erwartung, die da Grundlage der Kreditvergabe ist, wird eingepreist als Risiko und als Beurteilung der Kreditwürdigkeit, also selber zum Geschäftsumstand und zu einem Element des Geschäfts. Der zweite Witz des Finanzwesens ist, dass diese Geschäfte gar nicht in erster Linie mit eigenem Geld gemacht werden, sondern dass die Kreditwirtschaft mit fremdem Geld, überhaupt mit allem Geld der Gesellschaft, als privaten Geschäftsmittel der Banken agiert. Eben weil alles Geld bei den Banken zentralisiert ist, weil alle Zahlungsakte der Gesellschaft über die Finanzinstitute laufen, nutzen die das aus. Als Geldzentralen verwenden sie das Geld als ihr eigenes Bereicherungsmittel. Wie geht das? Banken machen sich das Geld der Einleger frei verfügbar, indem sie das Geld der Kunden durch Zahlungsversprechen ersetzen, also denen gegenüber Zahlungspflichten eingehen, die sie einzuhalten versprechen, immer wenn das nötig ist. Und versprechen sogar einen gewissen Anteil an ihren Geschäften, also auch an Zins, wenn sie der Bank das Geld überlassen. Und dieses Geld verwenden sie dann als ihr Vermögen für Bankgeschäfte, also für Kreditvergaben, an denen sie verdienen. Banken fungieren so nach der einen Seite als Generalschuldner eben gegenüber allen Einlegern und zugleich als Generalgläubiger eben gegenüber allen, denen sie Kredit geben, und verwandeln auf diese Weise, also Schulden, die sie bei ihren Kunden machen oder haben, eben Zahlungsversprechen, in Geld, was für sie als zinstragendes Kapital fungiert. Also so gesehen stiften Banken eigentlich ein Doppelleben der Geldsumme. Nämlich einerseits als Einlage, die als Kontogutschrift, als Zahlungsversprechen, als solches Vermögenseigentum des Einlegers ist und von der Bank qua Zahlungsversprechen garantiert ist, und andererseits eben als weggeliehenes Geld, das selbst seinen Weg als Kredit geht, das wiederum woanders auf irgendwelchen Konten landet und dort sogar Grundlage wieder für neuen Kredit ist. Also liegt hier schon wieder eine Sorte Spekulation vor, Nämlich Banken rechnen dabei darauf, dass sie die Zahlungsversprechen, die sie gegenüber ihren Einlegern eingehen, immer bedienen können aus den Rückflüssen, die an anderer Stelle bei ihnen eingehen. Und das zumal schon deswegen, weil ein Großteil dieser Zahlungsversprechen einfach zwischen den Banken verrechnet wird und da überhaupt gar keine Zahlungsnotwendigkeiten auftreten, wo wirkliche Zahlung fällig ist. In allen anderen Fällen spekulieren Banken eben darauf, dass ihre Kreditgeschäfte immerzu genügend Einbringen, Rückflüsse, Eingänge produzieren, aus denen alles, was an Zahlungsnotwendigkeiten, an Zahlungsverpflichtungen von ihnen eingegangen ist, bedient werden kann. Also das Geld, was in den Kreditgeschäften unterwegs ist, das soll mit deren Gelingen dann die jederzeitige Zahlungsfähigkeit verbürgen. Grundlage dieses Bankgeschäfts und die Spekulation auf Rückflüsse ist also die Basis dafür, dass der Bank dann auch dieses Zahlungsvermögen zugetraut wird und zugeschrieben wird. Und wenn das mal der Fall ist, und normalerweise ist das der Fall, dann fungieren auch die Zahlungsversprechen der Bank, die sie gegenüber ihren Einlegern hat, wie wirkliche Vermögen. So schaffen also die Banken durch dieses Doppelleben der bei ihnen einlaufenden und zentralisierten Geldsummen Bankkapital eben eine wachsende Verfügungsmasse in ihrer Hand. Also die Bank klingt sich einerseits auf diese Weise in alle Geschäfte ein und umgekehrt das Geld der ganzen Gesellschaft steckt dann auch in diesen Bankgeschäften. Also deren Gelingen entscheidet dann auch darüber, dass immer genügend zurückfließt, entscheidet darüber, wie sie für ihre Zahlungsverpflichtungen einstehen kann und damit, welche Geldqualität überhaupt die Einlagen haben. Es zeigt sich jetzt negativ und war neulich ja der große Problemfall, nämlich wenn Einleger massenhaft das, was heißt, ihr Geld haben wollen, dann geht das gar nicht. Dann zeigt sich, dass hier eigentlich bloße Zahlungsversprechen als Vermögen fungiert haben. Technisch gesehen heißt das, die Zahlungsanforderungen dürfen die Rückflüsse nicht laufend übersteigen. Sachlich heißt das, wenn mit wirklichen Einnahmen die Forderungen bezahlt werden sollen, dann zerstört das die Geld- und Kreditverhältnisse. Soweit die erste, wenn man so will, elementare Etage der Finanzgeschäfte, aber eben nur eigentlich die elementare Basis. Die Banken veranstalten schließlich solche Kreditgeschäfte, damit ihr Vermögen wächst. Also haben sie auch immerzu Bedarf danach, sich ihrerseits von den Schranken frei zu machen, die darin liegen, nämlich den Schranken der Einlagen, das, was bei ihnen quasi automatisch an Geld einläuft aus der Gesellschaft, und von den Schranken am Kreditbedarf der Geschäftswelt, also das, was quasi automatisch an sie an Kreditanforderungen, an Kreditbedarf herangetragen wird. Wie geht dieses sich freimachen? Die Banken bieten und suchen neue Geschäftsartikel. Anlagen, die Zuwachs versprechen. Sie ziehen Anleger auf sich durch Angebote von Ertragsversprechen. Und wie gesagt, ich will da im Wesentlichen bloß die Prinzipien erzählen, weil nicht in die Einzelheiten und so weiter gehen, das klärt nichts an der Sache, und zweitens ist bloß ein Wust von eigentümlichen Formen dieses Prinzips, eigentümlichen Ausformungen dessen, was ich jetzt zu Wertpapieren aller Art erzählen will. Nämlich die einfachste und Form, und an der ist das dann auch durchaus die Eigenart dieser neuen Geschäftsartikel greifbar. Die Bank betätigt sich als Aktivist von Verzinsungsgeschäften, die sie selber eröffnet und sich...
Kann ich mal schnell ja. Mal zurückfragen? Ich habe vorher mal verstanden, dass die bei dem Anfang die Banken wollen sich freimachen von ihren Schranken. Dass die Einleger also eine Schranke sind, ist mir gleich klar, weil sind ja nicht genug, sind ja nie genug dafür, wie viel sie vielleicht Kredit geben will. Aber inwiefern sind Kredit neben eine Schranke? Das habe ich irgendwie nicht gescheit verstanden.
Die Summe des Kredits vergeben kannst, davon abhängt, wie sehr.
Bin mal lauter!
Weil die Summe dessen, was du als Kredit vergeben kannst als Bank und damit Geschäft machen kannst, daran, dass man davon abhängig ist, ob irgendjemand aus dem produktiven Gewerbe oder Handelskapital den Kredit nachfällt. Das ist die erste Mal die Bestimmung dieses Kredites.
Und ja, die Bank auch durchaus eben begutachtet, welche Erwartungen auf ein für sie lohnendes Geschäft damit eröffnet sind, welche Sicherheiten dieses Geschäft bietet, also pur Kredit freihändig vergeben, tun Banken ja auch nicht, eben weil sie die Spekulation auf ein erfolgreiches Kreditgeschäft ist, beurteilen sie auch diese Erwartung an den Umständen, an der Größe, an der Qualität der Gewinne, die dieses Geschäft macht, des Kapitals, was da engagiert ist schon.
Die Schranke ist aber auch der Rückfluss selber. Der wird ja nicht gleich zurückgezahlt in einem Jahr, dann zwei Monaten, sondern in dann leider vier Jahren. Also ist das auch eine Schranke.
Ja. Also das schlägt sich eben auch auf der Seite der Einlagen, der Rückflüsse und, wie gesagt, auf der Seite der zu begutachtenden Geschäftsgelegenheiten nieder. Also suchen und bieten Banken neue Geschäftsartikel, nämlich machen sich zum Aktivisten von Verzinsungsgeschäften neuer Natur. Sie machen eigene Angebote zum Anlegen von Geld bei ihr und umgekehrt. Sie nutzen ihre Geldverfügung als Mittel für Anlagen in alles, was Vermehrung verspricht. Also kreieren und erwerben eigentlich Anlageobjekte, die alle Formen von Wertpapieren. Banken treten da auf als Emittenten, die solche Gelegenheiten eröffnen, und auf der anderen Seite schon wieder und vor allem sind es die Banken selber als Investoren, die Anlagemöglichkeiten vergleichen und mit anderen Angeboten von Erträgen Vermehrungsversprechen bewerten, die also solche Papiere um ihre Erträge willen kaufen und verkaufen. Diese Geschäftsmittel sind also Ertragsversprechen, die gehandelt, gekauft und verkauft werden. Und der Preis, den die haben, bestimmt sich nach einem Vergleich mit sonstigen Vermehrungsmöglichkeiten. Der Preis ist also ein Akt der Bewertung. Dieses Papier bekommt einen Wert und er stellt sich her über den Handel solcher Vermögenstitel. Die Besonderheit dieser Geschäftsartikel bringt mit sich, dass sich der Wert sogar ändern kann, eben weil es Gegenstand einer laufenden Bewertung als Ertragsquelle ist, je nachdem, wie der Vergleich ausfällt. Deshalb ist bei diesen Geschäftsartikeln, ist das schon Aktien und sonstigen Anlagemöglichkeiten, auch noch ein Fortschritt bemerkbar. Es ist eben nicht nur der versprochene Zuwachs, also Zins, Dividende, die an solchen Papieren hängt, sondern die Bewertung des Papiers selber, also der Kurs, dessen Änderung, das Objekt der Begierde, das ist dann das Entscheidende sogar bei allen Papieren, die einen wechselnden Kurs haben. Bei anderen ist es eben der versprochene Zusatzertrag, während der Ausgangskurs relativ fest liegt. In jedem Fall macht da das Vertrauen in eine Wertsteigerung, in eine wachsende Ertragsgröße die Bewertung aus und stiftet Vermögen. Diese Finanzgeschäfte stellen also die Kreditlogik eigentlich auf den Kopf. Wenn beim Kredit die Hauptsumme, also Geld, verliehen wird und Zins erbringt, dann ist es hier genau umgekehrt. Nämlich das Versprechen auf einen bestimmten Ertrag, also ein Zins, eine Dividende, verleiht dem Papier Wert, obwohl da gar kein Wert produziert wird und das Geld, was dort angelegt wird, auch gar nicht eben als Kredit für irgendeine Form von Produktion verwendet wird, sondern hier ist der versprochene, eben vom Emittenten garantierte Ertrag der Grund und die Größe, die dem Papier selber einen Wert verleiht.
Ja. Teilweise ist doch überhaupt kein Betrag versprochen. Also es gibt ja dann diese, was weiß ich, wenn man jetzt jemand quasi nimmt. Das ist halt irgendein Immobilienfonds, der einen Kurswert hat. Die Leute sich gedacht haben, dass der arbeitet mit Rendite und ich kaufe das und habe damit eine Gewinnerwartung, die sich dann bei mir als
ja.
Der Gewinn realisiert sich dann und damit habe ich meine Rendite.
Ja.
Also da gibt es ja überhaupt keinen versprochenen Gewinn oder Zins.
Aber das ist ja das Versprechen. Du hast es ja gerade erläutert, worin das Versprechen besteht. Ja, Lehman Brothers garantiert ein Wachstum dieses Fonds, in den kann man investieren und da hat man dann nicht eben im Unterschied zu dem Geld, was mir gefällt, oder zu anderen Anlagen, eine Anlage, die verspricht Gewinn. Egal in welcher Form, entweder darüber, dass der Kurs dieses Fonds selber oder dass er irgendwas ausschüttet. Auf jeden Fall ist das Versprechen. Mit welcher Garantie das versehen ist. Danach unterscheiden die sich wieder, je nachdem, ob es heißt, und hier gibt es eine Garantie auf eine feste Rückzahlungssumme oder es das Risiko trägt der Anleger selber. In jedem Fall ist es ein Angebot zum Spekulieren auf einen Ertrag und diese Spekulation, dieses ich erwarte mir da was, also kaufe ich es, setzt diese Dinge in Wert und treibt im Zweifelsfall den Kurs rauf oder eben auch runter.
Ja, was mir wichtig war, dass es ja wirklich nur ein Angebot auf eine gewisse Spekulation ist und nicht auf ein Zinsversprechen, das festgelegt ist.
Auch das gibt's ja, alles gibt's ja, je nachdem. Es gibt mal feste Zinsversprechen, wo es heißt, dann die Qualität dieses Wertpapiers liegt darin, dass es einen festen Zins irgendeiner Art bietet. Ein anderes bietet eben Sicherheiten, dass man zumindest die Hauptsumme wiederkriegt. Wieder alle möglichen Formen, alle und bloß das Prinzip wollte ich ja festhalten, beruhen darauf, dass entweder über den versprochenen praktisch Ertrag, den es abwirft, oder über das Versprechen, hier steigt der Wert des Papiers selber. Angebote zum Anlegen sind und dieses Angebot, in dem es gehandelt wird, stiftet da Vermögen, setzt diese Dinge in Wert. Negativ ist es ja jetzt sichtbar, dann, wenn sie nicht mehr nachgefragt werden, nicht mehr gehandelt werden, kein Vertrauen mehr in ihre Werthaltigkeit existiert, dann gibt es den auch nicht mehr, dann verschwindet der. Also dieses eigentümliche Finanzgeschäft, dieses Produzieren von Wert durch Ertragsversprechen, die dem Papier, an dem dieses Versprechen hängt, eben einen Wert verleihen. Das heißt bei Marx fiktives Kapital. Das ist also kein Wertprodukt, kein vermehrter Reichtum in Form von handfesten, verkäuflichen und benutzbaren Dingen, sondern das ist eigentlich der Kapitalismuszweck in unmittelbarer Reinform. Nämlich das versprochene Plus macht da was zum Wert, zum gesellschaftlich anerkannten Reichtum.